Onda Info.
Stimmen aus Lateinamerika.
Hallo und willkommen zum Onda Info 607, dem ersten im Jahr 2025. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und habt euch über die Feiertage erholt. Diesmal gibt es ein etwas anderes Info, das nicht wie gewohnt aus Nachrichtenblock und mehreren Beiträgen besteht. In dieser Ausgabe übernehmen wir einen längeren Beitrag von Mara Mansour und Anderson Sandoval von unserer Partnerorganisation FDCL. Sie gehen der Frage nach, wie nachhaltig das Palmöl produziert wird, das Deutschland aus Guatemala importiert. Dafür folgten sie der Spur des bekanntesten Nachhaltigkeitssiegels des Runden Tisches für nachhaltiges Palmöl, RSPO. Und sie sprachen mit Lourdes Gomez, Aktivistin des Volkes Maya Kekchi aus Guatemala, und mit Dominique Groß, Referent bei der Menschenrechtsorganisation Christliche Initiative Romero aus Münster. Eine interessante halbe Stunde und ein tolles Jahr 2025 wünscht euch Knut im Namen der Undistas. Und damit übergebe ich an die KollegInnen vom FDCL.
Es ist früh am Morgen. Du nimmst das Brot aus dem Toaster und legst es auf deinen Teller. Während das Brot noch warm ist, nimmst du vielleicht deine Lieblingsschokocreme aus dem Schrank und schmierst dir dein Brot damit. Danach geht schnell mit Seife und Shampoo unter die Dusche und bevor du aus dem Haus gehst, spülst du vielleicht noch mit Spülmittel ab oder schmeißt eben schnell einen Tab in die Spülmaschine. Dann ist alles fertig, wenn du wiederkommst. Dann war der Tag vielleicht lang und du hast abends nur noch Kraft für was ganz Einfaches, also einfach schnell die Tiefkühlpizza in den Backofen. Das sind alles Dinge, die Teil des Alltags vieler, vieler Personen sind. Doch in all diesen Produkten, die hier benutzt werden, verbirgt sich ein unmerkliches, doch gleichzeitig ein fast unverzichtbares Element. Palmöl.
Palmöl ist überall. Nicht nur in Lebensmitteln und Hygieneprodukten, sondern auch in Medikamenten, Schminke und im Futtermittel von Nutztieren, neben vielen anderen Dingen. Denn Palmöl ist ein billiges Bindemittel, das hohe Temperaturen standhält und gleichzeitig lange haltbar ist. Es ist das, was den Produkten ihre gleichmäßige Konsistenz gibt. Auch die Schokocreme vom Frühstück zum Beispiel ist deshalb so einfach zu streichen. Genau diese Fähigkeit, die einzelnen Elementen von Produkten zu verbinden, ist das, was Palmöl zu einem der beliebtesten Produkte der Industrie gemacht hat.
Die industrielle Nachfrage für Palmöl explodiert gerade. In vielen Ländern nimmt deshalb der Palmölanbau rasant zu. Dabei warnen Menschenrechts- und Umweltorganisationen bereits seit Jahren vor den schwerwiegenden Konsequenzen dieses Anbaus. Konsequenzen dieses massiven Anbaus können zum Beispiel Wasser- und Umweltverschmutzung sein, Zerstörung von Biodiversität, gewaltvoller Raub von Land und auch die Vertreibung von Menschen und ganzen Gemeinschaften. Erst nach jahrelangem Druck zivilgesellschaftlicher Organisationen wurde dann auf Regierungs- und auch auf EU-Ebene beschlossen, dass nun der Einkauf von nachhaltigem Palmöl gefördert werden muss.
Mittlerweile müssen Unternehmen auch ihre Palmöllieferanten genau überprüfen. Manche Lebensmittelproduzenten werben seit einiger Zeit damit, vor allem nachhaltig zertifiziertes Palmöl zu kaufen und für ihre Produkte zu nutzen. Der Großteil deutscher Einkäufe von Palmöl kam 2023 aus Guatemala. Die meisten der Palmölplantagen in Guatemala gelten als nachhaltig zertifiziert. Doch was bedeutet nachhaltiges Palmöl überhaupt? Und wer entscheidet darüber, wann es offiziell als nachhaltig angesehen werden kann? Ihr hört eine neue Folge von Ohren auf Lateinamerika, der Podcast über Hintergründe in Politik, Zivilgesellschaft und Aktivismus. Ohren auf Lateinamerika ist ein Projekt des Forschungs- und Dokumentationszentrums Chile und Lateinamerika FDCL. Dieser Podcast wird unter anderem von RedakteurInnen der Lateinamerika-Nachrichten unterstützt. Wir sind Anderson Sandoval und Mara Koch-Mansour und heute sprechen wir über Palmöl in Guatemala und wie das mit unserem Palmölkonsum hier in Deutschland zusammenhängt.
Sagen wir, du als Verbraucherin möchtest vermeiden, Produkte mit Palmöl zu kaufen und zu konsumieren. Deshalb schaust du dir dann die Etiketten von den Lebensmitteln an, bevor du überhaupt ein Produkt in deinen Einkaufswagen legst. Falls du bei deinen Einkäufen noch nicht darauf geachtet hast bis jetzt, ob ein Produkt, das du kaufst, Palmöl enthält oder nicht, dann kannst du vielleicht beim nächsten Wocheneinkauf einmal auf die angegebenen Inhalte bei den Produkten schauen, die du einkaufst. Denn Palmöl zu finden sollte nicht allzu schwer sein. Es steckt nämlich in etwa der Hälfte der Supermarktprodukte, die bei uns hier in Deutschland verkauft werden.
Doch diesen Überfluss an Palmöl gab es nicht immer. Lange Zeit spielte dieses Öl in Europa fast gar keine Rolle. Wie kam es zu seiner industriellen Nutzung? Lass uns dafür einen kurzen Blick auf die Geschichte des Palmöls werfen und vor allem auf die afrikanischen Westküste. Die Frucht der Ölpalme soll bereits vor mindestens 5000 Jahren durch die Bewohner des Golfs von Guinea an der Westküste Afrikas verwendet worden sein. Das Fett der Frucht eignet sich nämlich gut zum Kochen. Erst mit der europäischen Kolonialisierung gelangte die Pflanze dann auch in andere Teile der Welt. Davor hatte es sie nur auf dem Golf von Guinea gegeben. In europäischen Schiffen kamen die Ölpalmen nach Südostasien und in die Amerikas. Es wird vermutet, dass versklavte Personen aus Afrika die Samen der Pflanze aus dem amerikanischen Kontinent einführten. Diese Menschen sollen sie auf den Booten bei sich gehabt haben, als sie von den portugiesischen Kolonialmächten verschleppt und versklavt wurden. In den Amerikas wurden die Früchte der Pflanze von ihnen als essbares Fett, aber auch als Medizin und zum Beispiel auch für bestimmte Rituale genutzt.
Auf Latein lautet der Name der Ölpflanze, und ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, Elais guineensis. Dieser Name erinnert auch an die frühen Anfänge dieser Pflanze an der Golfküste Afrikas. Und heute ist es die Sorte, die in der gesamten Welt angebaut wird, die in der gesamten Welt vorzufinden ist. Deswegen machen wir hier auch einen großen Sprung in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Denn Mitte des 20. Jahrhunderts wurden erstmals große Plantagen im Norden von Honduras, in Costa Rica und im Süden Guatemalas angelegt. Seit diesem Zeitpunkt gewinnt die Pflanze auch an großer Bedeutung in der Wirtschaft. Heute gehört das Palmöl zum Beispiel zu den Hauptexportprodukten von Guatemala.
In Ländern Zentralamerikas, wie zum Beispiel Guatemala, sind die Klima- und Umweltbedingungen optimal für den Anbau. Außerdem ist der Anbau der Ölpalme wirtschaftlich sehr ertragreich. Die Früchte der Ölpalme können nämlich schon nach dem dritten Jahr geerntet werden und das für einen Zeitraum von ca. 25 Jahren. Es wird geschätzt, dass ein Hektar mit Ölpalmen 7-mal mehr Öl produziert als Raps zum Beispiel. Daher ist sein Anbau ertragreicher und günstiger als der von anderen Ölpflanzen. Die meisten Palmölplantagen in Guatemala sind ausschließlich in Händen weniger Großunternehmen und in der Regel Monokulturen. Viele dieser Plantagen liegen in Gebieten, in denen indigenen Gemeinschaften leben oder lange gelebt haben. Diese Gemeinschaften klagen bereits seit Jahren die negativen Auswirkungen der industriellen Palmölanlagen auf ihr Leben an. Diesen Klagen sind wir nachgegangen.
Es hat sich die Strategie und die Aktion.
Die von den Unternehmen verwendete Strategie ist der Kauf und Verkauf vom Land, um sich Land anzueignen und indigene Gemeinschaften zu vertreiben, auch durch Betrug.
Lourdes Gomez-Willis gehört zum indigenen Volk der Maya Quechí in Guatemala. Sie forscht über die ausgeübte und auch über die erfahrene Gewalt von ihrer Gemeinschaft im Zusammenhang mit dem Palmölgeschäft.
Sie wurden auch durch die von verschiedenen Regierungen geförderten Agrarprogramme betrogen. Denn diese staatlichen Agrarprogramme haben immer die Ölpalme als Produkt der ländlichen Entwicklung gefördert.
Wir haben Lourdes in Berlin getroffen und sie hat uns erzählt, dass entgegen der ganzen Versprechen von wirtschaftlicher Entwicklung durch Großunternehmen, die sich eben in diesen Gebieten ansiedeln würden, dass genau dieses Versprechen von wirtschaftlicher Entwicklung eigentlich nur schwere Nachteile gebracht hat für die indigenen Gemeinschaften vor Ort.
Unternehmen sind verantwortlich für Morde, Kriminalisierung von Aktivistinnen, Umweltverschmutzung, Umweltkrisen, das Aussterben der Artenvielfalt. Sie sind verantwortlich für die Verletzung von Grundrechten, dem erschwerten Zugang zu Bildung, Wohnraum und Land.
Lourdes ist nach Berlin gekommen, weil sie gerade auf einer Rundreise durch Deutschland war. Und das Ziel von dieser Reise war es, PolitikerInnen über die Problematiken der Palmölindustrie in ihrer Heimat aufzuklären und auch auf diese gesamten Problematiken und negative Konsequenzen aufmerksam zu machen. Musik Es ist jetzt auch so, dass Guatemala eine immer wichtiger werdende Rolle spielt für die Palmöl-Lieferketten von deutschen Unternehmen. Deshalb richten zum Beispiel auch Menschenrechtsorganisationen hier vor Ort in Deutschland ihre Aufmerksamkeit immer mehr nach Guatemala. Es gibt eine Studie, die veröffentlicht wurde. Sie heißt Im Schatten der Ölpalmen. Sie wurde veröffentlicht von der deutschen NGO Romero Initiative aus Münster. Und diese Studie untersucht die gesamten Schattenseiten vom Palmölgeschäft in Zentralamerika. Genau deshalb hat sie zum Beispiel auch dieses Jahr in mehreren lateinamerikanischen Ländern für Schlagzeilen gesorgt.
Wir haben mit einem der Autoren dieser Studie gesprochen, Dominik Groß. Er ist Referent für Menschenrechte, Klima- und Umweltschutz in Agrarlieferketten bei der Romero-Initiative aus Münster. Laut Dominik sind indigenen Gemeinschaften vor Ort diejenigen, die am stärksten von den negativen Auswirkungen des Palmölgeschäfts betroffen sind.
Die sind dann in verschiedener Weise betroffen. Einmal, und das ist auch direkt so eines der ersten größeren Probleme, sind die Landnahme durch diese Plantagen. Also wenn man sich die anguckt, die sind ja einfach riesengroß und expandieren immer weiter und wollen auch weiter expandieren. Da gibt es von lokalen Palmölunternehmen so die Ansage, wir wollen eigentlich irgendwie das neue Asien werden, was Palmöl angeht.
Mit das neue Asien bezieht sich Dominik auf Malaysia und Indonesien. Denn beide kontrollieren derzeit etwa 90% der gesamten Palmölproduktion weltweit. In Guatemala sind heute etwa 180.000 Hektar Land mit Ölpalmen bepflanzt. Diese Fläche entspricht etwa der Größe von Berlin, Hamburg und München zusammen. Vor 20 Jahren waren es noch rund 50.000 Hektar. Also die Anbaufläche hat sich mehr als verdreifacht. Durch diese rasante Ausweitung der Ölpalmenfelder soll Guatemala zu einem massiven Produzent werden. Das bringt noch viel mehr Probleme für die indigenen Gemeinschaften vor Ort. Denn die Ausbreitung der Ölpalmfelder findet häufig auf dem Land von Indigenen statt.
Dieser Landverlust führt dann häufig dazu, dass kein Anbau mehr von eigenen Lebensmitteln möglich ist oder dass auch sonst die lokalen Wirtschaftskreise gestört werden, was dazu führen kann, dass die Leute sich nicht mehr über Wasser halten können, wenn sie nicht vielleicht doch bei den Palmölunternehmen anheuern, womit sie dann wiederum eine der betroffenen Gruppen sind, nämlich die Arbeiterinnen und Arbeiter.
Denn Palmölplantagen sind in der Branche eben oft auch für ihre wirklich extrem prekären Arbeitsbedingungen bekannt.
Also das heißt lange Arbeitszeiten, unbezahlte Überstunden und das alles bei recht schwerer Arbeit und mit Kurzfristverträgen, die halt immer nur so lange verlängert werden, wie notwendig ist, um eben auch aussieben zu können, wenn auf einmal sich Widerstand regt.
In Guatemala ist es so, dass das rechtliche Eigentum von ganzen Landflächen oft unklar ist. Das bedeutet, dass indigene Völker, die jahrzehntelang auf einem Grundstück gelebt haben, plötzlich vertrieben werden können, weil es Unternehmen durch wirtschaftlichen oder politischen Einfluss gelingt, das Land der Indigenen zu übernehmen.
Indigene Gruppen wehren sich gegen diese Vertreibungen. Eine Form des Widerstands ist es, sich zu weigern, die Grundstücke zu verlassen. Manchmal kehren sie auch zurück und versuchen sich erneut in den Gebieten niederzulassen. Unternehmen reagieren darauf mit rechtlichen Konsequenzen, wie zum Beispiel sie klagen die indigenen Gemeinschaften an, die das Land zurücknehmen.
Die Klagen gegen LandverteidigerInnen werden nun nicht mehr wegen Landaneignung, sondern auf Grundlage eines Terrorismusvorwurfs eingereicht. Die Strafen für Terrorismus werden immer höher. Und das ist die Strategie, die die Unternehmen anwenden, um die Gemeinden anzugreifen.
Erfahrungsgemäß sagen viele Aktivistinnen in diesem Bereich, dass die Justiz und die Politik in Guatemala sehr schnell Urteile zugunsten der Unternehmen fallen lassen. Sie ignorieren dabei die Klagen und Forderungen indigener Gruppen sowie des Maya-Volkes der Kekchi gegen die Palmunternehmen.
Die Palmölfirmen haben die Durchführung von Zwangsräumungen in den Gemeinden koordiniert und unterstützt. Das Schlimmste ist, dass keine Verbindung zwischen dieser Gewalt und der Landenteignung besteht. Menschenrechtsanwälte werden weiterhin kriminalisiert. Das bedeutet für die Angeklagten sehr viel Aufwand. Und die Kooptation des Justizsystems ist dabei nicht zu übersehen.
Der wichtigste Produzent von Palmöl in Guatemala ist der Konzern Naturaceites. Dieses Unternehmen besitzt zahlreiche Plantagen und Verarbeitungswerke in Guatemala. Zudem bezieht es Palmöl aus anderen Dutzenden Anbauflächen von Dritten. Ganz formell gesehen sind diese Dritten unabhängige Produzenten von Palmöl. In der Realität sind sie sehr stark abhängig von Naturaceites und werden sie auch durch das Unternehmen unterstützt. Das Unternehmen Naturaceites produziert hauptsächlich für den Export, unter anderem nach Deutschland. Das Palmöl von diesem Unternehmen ist als nachhaltig zertifiziert. Oder zumindest ein Teil, aber dazu kommen wir noch. In den letzten Jahren hat Naturaceites die Nutzungsrechte für die Ausweitung seiner Produktion um den Izabal-See bekommen. In dieser Region im Nordosten Guatemalas leben sehr viele indigene Gemeinschaften. Seit Jahren spielen sich dort mehrere Landkonflikte zwischen Unternehmen und Indigenen ab. Vor allem Naturaceites ist Protagonist in vielen dieser Konflikte.
Bereits seit über 50 Jahren fordern rund 100 Familien des Volkes Maya Quechí die Anerkennung des Landtitels des Gebietes Palestina-Chineval. Dort stehen jetzt Palmölplantagen. Laut der Maya Quechí war der Ort Palestina-Chineval bis in die 1970er Jahre der Wohnort von ihren Großeltern und auch von ihren Eltern. Die 1970er Jahre waren auch genau die Jahre des guatemaltekischen Bürgerkriegs, in denen Tausende von Maya aus dieser Region gewaltsam vertrieben worden sind. Diese Vertreibungen und andere Gräueltaten wiederholten sich im ganzen Land und die sind Teil des begangenen Völkermords an den indigenen Gemeinschaften Guatemalas. Jetzt, 50 Jahre später, bezeugen Berichte aus dem Dorf weiterhin grausame Dinge. BewohnerInnen sagen zum Beispiel aus, dass sie mehr als 12-mal vertrieben worden sind und dass das Dorf bereits mehrmals in Teilen niedergebrannt worden ist. Alles, um Platz zu schaffen für den Anbau von noch mehr Ölpalmen. Den Auftrag dafür hatte kein anderes Unternehmen als Naturaceites gegeben. Zu dem Fall von Palestina-Chineval haben zwei NGOs mit Sitz in Berlin recherchiert. Die Befunde haben Foodwatch und der European Council for Constitutional and Human Rights bekannt gegeben.
Aus der Sicht der Dorfgemeinschaft in Palestina-Chineval bewirtschaftet das Unternehmen Naturaceites gestohlenes Land. Daher kehrten die DorfbewohnerInnen im Jahr 2020 auf das Gebiet zurück. Für sie war das eine Rückkehr nach Hause. Dennoch, im November 2021 wurden sie teilweise gewaltsam von der Polizei geräumt. Dabei kam ein Gemeindemitglied ums Leben und mehrere Häuser wurden in Brand gesetzt. Im Zuge dessen wurden 20 Haftbefehle erlassen und mehrere führende Mitglieder der Gemeinschaft wurden wegen Landenteignung verhaftet.
Vor der Räumung haben BehördenvertreterInnen den Gemeindemitgliedern erklärt, dass diese Räumung von Naturaceites veranlasst wurde. Und trotz ausdrücklicher Forderung der Gemeindemitglieder wurden auch keine Beweise vorgelegt, die die vermeintlichen Eigentumsrechte von Naturaceites an diesem Land belegen sollten.
Bis heute betreibt das Unternehmen die Plantage in Palestina-Chineval weiter. Weder die guatemaltekische Politik noch die Justiz haben eine Antwort auf die verübte Gewalt an der indigenen Gemeinschaften gegeben. Eine Aufklärung über das Besitzrecht des Landes fehlt auch.
Der Fall von Palestina-Chineval ist nicht der einzige seiner Art. Der ECCHR, also der European Council for Constitutional and Human Rights, genauso wie Foodwatch, beschreiben zum Beispiel mindestens zwei weitere Vorfälle von Vertreibung und auch von Wasserverschmutzung und Einschränkung der gewerkschaftlichen Freiheit in der Region. Auch indigene Gemeinden, die in anderen Provinzen des Landes wohnen, beschreiben ähnliche Situationen bei den Plantagen von Naturaceites. Bisher wurde das Unternehmen aber für keine einzige von diesen Beschwerden zur Rechenschaft gezogen. Lourdes betrachtet die Zivilgesellschaft Europas als entscheidend dafür, um die Gewalt von Palmölunternehmen wie Naturaceites anzuprangern. Schließlich ist es ja auch so, dass europäische Unternehmen Hauptabnehmer sind von diesem Palmöl.
Das ist auch eine Aufforderung an die Zivilgesellschaft und die Organisation der internationalen Zusammenarbeit. Sie dürfen sich nicht zu Komplizen dieser Unternehmen machen lassen, die ein falsches Bild vermeintlicher unternehmenssicherer Verantwortung in Guatemala zeichnen.
Es gibt Lebensmittelprodukte im Supermarkt, die eine Kennzeichnung tragen, die zeigen soll, dass dieses Produkt nachhaltig zertifiziertes Palmöl enthält. Das wird dann durch so einen kleinen Stempel oder so ein kleines Etikett auf der Verpackung signalisiert. Das kann man daran erkennen, dass es sich um die Kontur von einem Palmblatt handelt. Und das ist der runde Tisch für nachhaltiges Palmöl oder verkürzt heißt es RSPO, der dieses Siegel für nachhaltiges Palmöl vergibt. Aber was steckt eigentlich hinter diesem runden Tisch?
Der RSPO wurde im Jahr 2004 von der bekannten Nichtregierungsorganisation WWF und Palmölunternehmen initiiert. Das Nachhaltigkeitssiegel, das sie vergeben, ist das meistgenutzte Siegel für Palmöl in der Branche. Insgesamt hat der Runde Tisch etwa 5000 Mitglieder. Fast 99% von diesen Mitgliedern sind Palmölproduzenten und Händler. Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen sind in absoluter Minderheit im Roundtable for Sustainable Palm Oil vertreten. Denn von den 5000 Mitgliedern weltweit sind nur 66 Organisationen NGOs. Aus Europa gibt es nur 3.
Das RSPO-Nachhaltigkeitssiegel ist bei Palmölproduzenten begehrt, weil dieses Siegel ihnen nämlich Zugang verschafft zu Großkunden in Deutschland und auch in Europa, die beschlossen haben, hauptsächlich nachhaltig zertifiziertes Palmöl zu kaufen. 60% der Palmölplantagen in Guatemala sind vom RSPO als nachhaltig angegeben. Zu diesen nachhaltig zertifizierten Anlagen gehören auch mehrere von Naturaceites. Dass der RSPO diese Plantagen von Naturaceites überhaupt als nachhaltig zertifiziert hat, ist für Dominik von der Initiative Romero ein klares Signal dafür, dass Nachhaltigkeitszertifikate eigentlich wenig aussagekräftig sind. Er kritisiert deshalb auch, dass die Berichte des RSPO, die sogenannten Audit Reports, wichtige Informationen zu den Unternehmen an sich auslassen oder auch gar nicht erst beachten.
Also wir haben auch die Prüfungspraxis des Unternehmens, was für den RSPO zertifiziert hat, kritisiert, gesagt, es gibt hier ganz klar Auffälligkeiten, die aber nicht benannt werden in diesen Audit Reports, die da zugänglich sind, und wirklich darum gebeten, jetzt nochmal aktiv zu werden und nicht alles durchgehen zu lassen, weil wir zu der Zeit auch den RSPO ja für zu lasch hielten, für keine Organisation, die wirklich dafür sorgen kann, dass solche eklatantesten Missstände behoben werden.
Vergangenen August, also im August 2024, hat der RSPO in Guatemala dann angekündigt, dass die Nachhaltigkeitszertifikate für ganze 3 Verarbeitungswerke von Naturaceites ausgesetzt werden sollen. Eines von diesen Werken, das seine Zertifizierung verliert, ist Pataste. Das ist das Verarbeitungswerk direkt beim Ort Palestina Chineval.
Der RSPO begründet seine Entscheidung mit einem Verweis auf die von uns genannte Studie im Schatten der Ölpalme von der Romero-Initiative. Auch eine Beschwerde von den Berliner Organisationen Foodwatch und dem ETCHR an Edeka wurde als Grundlage genutzt, denn der deutsche Konzern handelt mit Produkten, die Palmöl von Naturaceites enthalten. Laut einer Presseerklärung vom RSPO muss der Konzern Naturaceites innerhalb von einer festgelegten Frist von 6 Monaten alle Verstöße gegen die Nachhaltigkeitsstandards beheben. Sollte das nicht passieren, kann das Nachhaltigkeitszertifikat komplett entzogen werden. Das würde für Naturaceites bedeuten, den ganzen Prozess der Zertifizierung wiederholen zu müssen. Und natürlich wird auch dabei die Kundschaft von Unternehmen riskiert, die angeben, nur zertifiziertes Palmöl zu kaufen.
Unter anderem ist diese Untersuchung jetzt auch noch nicht öffentlich und abgeschlossen, weil Naturaceites da Einspruch gegen eingelegt hat. Und also eine wirkliche Bereitschaft sehe ich jetzt erstmal noch nicht, was zu ändern. Aber es hängt jetzt, denke ich, sehr stark davon ab, wie durchsetzungsstark der RSPO sich da gibt. Oder ob die sich zufrieden geben mit kosmetischen, kleineren Veränderungen. Wenn es aber so ist, dass diese Zertifizierung so lange entzogen bleibt, wie sich tatsächlich nicht grundlegend was geändert hat, und wir werden das beobachten, ob das tatsächlich so ist, dann kann das natürlich eine Wirkung haben, weil dann ist das Unternehmen gezwungen, tatsächlich was zu ändern, und zwar fundamental. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf andere Unternehmen in dem Land oder vielleicht sogar in der ganzen Region, weil sie sehen, okay, vielleicht mit den Praktiken, wie wir es früher gemacht haben, kommen wir nicht durch und wir müssen gucken, dass wir tatsächlich nachhaltiger werden.
Wenn wir über Nachhaltigkeit in der Palmölproduktion in Guatemala sprechen, geht es nicht um ein paar Anpassungen, die hier und da vorgenommen werden. Denn Expansion und Monokulturen gehören zu den jetzigen Geschäftsmodellen. Und eben diese sind gleichzeitig die Ursache der größten Probleme. Vor diesem Hintergrund muss man sich fragen, ob die Palmölproduktion überhaupt nachhaltig sein kann. Dominik hat dazu eine klare Meinung.
Eine menschenrechts- und umweltkonforme Palmölproduktion, wie ich sie verstehe, ist nicht möglich. Wir verbinden mit diesen Begriffen und auch mit dem Begriff Nachhaltigkeit einen ganz anderen Ansatz. Da würde es keine Monokulturen geben. Und die Palmölproduktion so in diesem industriellen Maßstab, die geht eben nur in Monokulturen und die geht nur mit Pestiziden.
Um auf die Perspektive der VerbraucherInnen in Deutschland zurückzukommen. Wenn man sich all diese ernsthaften Probleme und Verbrechen in Zusammenhang mit Palmöl bewusst wird, stellt man sich die Frage, was man jetzt eigentlich machen soll. Produkte aus nachhaltigem Palmöl zu kaufen, scheint erstmal ein guter Schritt zu sein. Aber wie wir gesehen haben, sind Nachhaltigkeitszertifikate keine Garantie, nicht mal bei den RSPO-Siegel, dem renommiertesten Siegel der Branche.
Man könnte ja jetzt eigentlich meinen, dass der RSPO-Versuch mit diesem Entzug des Nachhaltigkeitssiegels von Naturaceites aktiv gegen Regelverstöße vorzugehen. Aber wie Dominik gerade schon gesagt hat, scheint es seitens Naturaceites bisher keine wirkliche Bereitschaft gegeben zu haben, etwas wirklich zu ändern. Außerdem war es notwendig, dass drei deutsche NGOs groß angelegte Recherchen und Beschwerden gegen Naturaceites veröffentlichen, damit der RSPO überhaupt erst diese Zertifizierung zurücknimmt. Denn es ist ja auch nun mal so, dass betroffene indigene Gemeinden und auch NGOs vor Ort bereits seit Jahren davor gegen die Gewalt von den Palmölunternehmen gekämpft haben. Sie wurden allerdings ignoriert.
Jedes Produkt mit Palmöl zu vermeiden ist auch eine Alternative. Aber wirklich eine realistische Option ist das wohl nicht. Denn Palmöl kann man nicht immer vermeiden. Denn es ist nicht nur ein Lebensmittel, sondern auch als Bindemittel in Medikamenten und in dem Futter von den Tieren, die wir essen zum Beispiel. Trotzdem, ein kritisches Bewusstsein über den eigenen Konsum zu haben und sich darüber zu informieren, welche Produkte man kauft und was sie beinhalten, ist zentral. Nur so wird uns die Rolle der Unternehmen bewusst, die uns ernähren.
Supermarktketten wie Edeka und Rewe, Lebensmittelproduzenten wie Nestle, Chemiekonzerne wie BASF, das sind alles Unternehmen, die die Nachfrage nach Palmöl hochtreiben. Sie machen das Geschäftsmodell von Lieferanten wie Naturaceites profitabel. Sie entscheiden, welchen Preis sie für Palmöl zahlen und von wem sie kaufen. Sie könnten natürlich ihre Lieferanten besser aussuchen oder auch höhere Standards einfordern. Das Mindeste wäre es eigentlich, dass sie kontrollieren, dass ihre Lieferanten keine Verbrechen an Indigenen begehen. Eigentlich sind dazu Unternehmen auch schon verpflichtet, auch diese Unternehmen. Das ist zumindest der Sinn des deutschen und auch des europäischen Lieferkettengesetzes. Aber das Ganze wackelt gerade und wird von Parteien wie der CDU, der FDP und auch selbst von den Grünen geschwächt. Dadurch, durch diese Schwächung, soll vermeintlich Bürokratie abgebaut werden. Anscheinend ist die Kontrolle der eigenen Lieferanten zu viel Papierkram für die Konzerne.
Eines ist uns klar. Die Arbeit von Menschenrechts- und Umweltorganisationen in Deutschland und in Guatemala zeigt, wie wichtig Solidaritätsnetzwerke sind. Das hat zum Beispiel möglich gemacht, auf gravierende Lücken und Machtmissbrauch hinzuweisen, die sich hinter dem Nachhaltigkeitssiegel des RSPO verbergen. Aber das Wichtigste mag wohl sein, dass wir den Menschen zuhören müssen, die an den Orten leben, aus denen die Rohstoffe herkommen, die unsere Lebensmittel und sonstige Produkte möglich machen. Das war eine Folge von Ohren auf Lateinamerika zum Palmöl in Guatemala. Wenn sie euch gefallen hat, lasst uns eine Bewertung und abonniert uns, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Vielen Dank an unsere InterviewpartnerInnen Lourdes Gomez und Dominik Gross. Zuständig für die Technik war diesmal Tininiska Zange. Für mehr kritische Nachrichten und Analysen empfehlen wir die Lateinamerika-Nachrichten auf lateinamerikanachrichten.de und den Nachrichtenpool Lateinamerika npla.de.
Abtreibungsbegleitung in Zeiten einer globalen Rechten. Wir möchten euch alle einladen zu unserer Veranstaltung in Berlin am Montag, den 20. Januar um 18 Uhr am Cottbusser Tor im Aquarium. Zu Besuch sein wird Ruth Zurbriggen, Aktivistin im Netzwerk Socorristas en Red aus Argentinien. Sie ist Mitbegründerin des feministischen Kollektivs Colectiva La Revuelta in Patagonien. Seit 2010 hat das Kollektiv Tausende von Abtreibungen begleitet und neben einem reichen Erfahrungsschatz auch Dokumentation und Wissen gesammelt, das sie nun über Netzwerke und in Workshops an andere Gruppen aus der ganzen Welt weitergeben. Feministische Gruppen in Argentinien sind so zur Vorreiterin in der Verbindung von aktiver Praxis und Kämpfen auf der Straße geworden. Ruth Zurbriggen wird in Berlin über ihre Arbeit berichten und eine Bilanz der aktuellen Situation in Argentinien ziehen. Wir freuen uns auf Austausch und Vernetzung mit euch. Kommt einfach vorbei.